NDR Info. Themen des Tages.
In Syrien hat das neue Parlament erstmals getagt, mehr als 1,5 Jahre nach dem Sturz des Assad-Regimes. Die weiteren Themen in diesen 25 Minuten: neue Angriffe zwischen USA und Iran, erste Bilanz einen Monat nach Start des gemeinsamen europäischen Asylsystems, bei der Fußball-WM stehen die Halbfinalpartien fest und in Wimbledon läuft das Finale. Wir schalten live hin. Willkommen zu diesen Themen des Tages. Ich bin Ulrike Heckmann. Nächster Schritt auf dem Weg zu einem Neuanfang in Syrien. Das neue Parlament hat erstmals getagt. Besonders viel Einfluss hat diese Volksversammlung allerdings nicht, berichtet Moritz Behrendt.
Große Worte vor der konstituierenden Sitzung des neuen syrischen Parlaments.
Wir sind zuversichtlich, dass sich die Mitglieder der Volksversammlung ihrer nationalen Verantwortung bewusst sind. Sie werden das in sie gesetzte Vertrauen rechtfertigen, indem sie das Volk vertreten und ihre gesetzgeberischen sowie kontrollierenden Aufgaben wahrnehmen.
So verkündete der Vorsitzende der Nationalen Wahlkommission, dass die Auswahl der Abgeordneten abgeschlossen sei nach einem langwierigen Prozess. Ja, 1,5 Jahre nach dem Sturz der Assad-Diktatur hat Syrien ein neues Parlament, aber viel Macht haben die Abgeordneten nicht. Ja, Vertreter aus allen Landesteilen sitzen in der Volksversammlung, aber repräsentieren sie auch die syrische Bevölkerung in all ihrer Vielfalt? Unter den 210 Abgeordneten sind nur 21 Frauen.
10%, also von einer gleichberechtigten Repräsentation von Frauen kann natürlich da nicht die Rede sein,
sagt Christian Brakel, bei der Heinrich-Böll-Stiftung für Syrien zuständig. Er verweist jedoch darauf, dass der Frauenanteil noch geringer war, als im Oktober die meisten Abgeordneten gewählt wurden. Damals durften nicht alle Syrerinnen und Syrer abstimmen, nur etwa 6000 Wahlmänner und Frauen entschieden über 2/3 der Abgeordneten. 70 weitere hat jetzt Übergangspräsident Ahmed al-Shara persönlich ernannt, darunter 15 Frauen. Also doch ein kleiner Fortschritt und ein Hauch von Vielfalt. Es gehe nicht nur um Zahlen, sagt Nur Jandali, eine der wenigen gewählten weiblichen Abgeordneten. Aber
persönlich hoffe ich schon, dass mehr Frauen in Führungsfunktionen kommen. Am wichtigsten ist jedoch, diese Teilhabe muss auf Kompetenz beruhen und der Fähigkeit, Ergebnisse zu liefern, dem Land und seinen Bürgern zu dienen.
Christian Brakel von der Böll-Stiftung sagt über die Abgeordneten:
Man kann nicht sagen, dass jetzt alle von denen einfach nur Klaköre der aktuellen Interimsregierung wären. Aber was man auch nicht sieht, sind Personen, die jetzt in starker Opposition zur Regierung stehen.
Ähnlich verhält es sich mit der Repräsentation von Minderheiten. Christen, Alawiten und Kurden sind im Parlament vertreten, aber nicht durch Kräfte, die die islamistische Regierung ablehnen oder gar bekämpfen. Die Macht des Parlaments ist eingeschränkt. Dekrete des Übergangspräsidenten kann es nur mit einer 2/3-Mehrheit blockieren. Vorgesehen ist bislang eine Amtszeit von 2,5 Jahren. Ob sich die Parlamentarier mehr demokratische Mitsprache erstreiten, ist ungewiss. Ebenso, wo es nach der Übergangszeit für Syrien hingeht.
Ich hoffe, eines Tages wird man sagen, dieses Parlament habe einen Grundstein für ein Syrien gelegt, von dem wir lange geträumt haben.
So die Abgeordnete Nur Jandali.
Ein Staat, der seinen Bürgern Würde und Gerechtigkeit ermöglicht, sowie Stabilität und Wohlstand.
Große Hoffnungen. Und ja, die Menschen im Land genießen mehr Freiheiten als unter Assad. Aber eine wirkliche Demokratie haben die Machthaber in Damaskus nie versprochen.
Erneute Eskalation im Iran-Krieg. Der Iran hat heute die Straße von Hormuz bis auf Weiteres wieder für geschlossen erklärt. Sie dürfe bis zu einem Ende der amerikanischen Interventionen in dieser Region nicht befahren werden, erklärten die iranischen Revolutionsgarden. Der Iran griff außerdem Ziele in mehreren Golfstaaten an. Er übte damit Vergeltung für die nächtliche US-Angriffswelle auf den Iran. US-Präsident Trump hatte sie angeordnet, nachdem der Iran ein Containerschiff auf der Straße von Hormuz beschossen hatte. Aus New York, Martin Ganselmeier.
Es ist schon die dritte Angriffswelle des US-Militärs gegen Stellungen im Iran innerhalb von einer Woche. Und erneut gab US-Präsident Trump den Angriffsbefehl als Reaktion auf iranische Attacken gegen ein Handelsschiff, das die Straße von Hormuz ohne Abstimmung mit Iran passieren wollte. Nach Angaben des US-Regionalkommandos CENTCOM hatten iranische Revolutionswächter ein unter zypriotischer Flagge fahrendes Containerschiff beschossen. An Bord sei ein Feuer ausgebrochen und erheblicher Schaden im Maschinenraum entstanden. Ein Besatzungsmitglied werde vermisst. Iran habe eine weitere Gelegenheit verpasst, sich an das Mitte Juni vereinbarte Rahmenabkommen zu halten, kritisierte das US-Militär. Zuvor hatten Irans Revolutionswächter erklärt, das Schiff habe die maritime Sicherheit in der Meerenge gefährdet. Mehrere Schiffe hätten versucht, eine nicht genehmigte Route zu fahren. Deshalb bleibe die Straße von Hormuz bis auf Weiteres geschlossen. Man werde keinem Schiff mehr die Durchfahrt gestatten. Damit eskaliert trotz aller Bemühungen um eine diplomatische Lösung erneut der Konflikt um die Kontrolle der Meerenge. Iran will diese nicht aus der Hand geben. Dagegen bestehen die USA auf mautfreier Durchfahrt für Handelsschiffe und empfehlen eine Route an der Küste zu Oman. Eine baldige Lösung des Streits wird immer unwahrscheinlicher. Aus Sicht von US-Militärexperten hat Donald Trump jetzt drei Optionen. Entweder, wie von Israels Regierung gewünscht, eine Wiederaufnahme des Krieges gegen Iran. Dies stößt in den USA jedoch auf erheblichen Widerstand. Auch die zweite Option, ein Rückzug des US-Militärs, hätte gravierende Nachteile. Iran bekäme die alleinige Kontrolle über die Meerenge und ginge gestärkt aus dem Konflikt hervor. Die dritte Option halten die meisten Experten für die wahrscheinlichste. Es werde in den kommenden Wochen und Monaten immer wieder zu militärischen Angriffen und Gegenangriffen kommen und gleichzeitig zu diplomatischen Lösungsversuchen. Die derzeitige Lage werde somit auf absehbare Zeit der neue Status quo, mit allen damit verbundenen Unsicherheiten für die zivile Schifffahrt.
US-Präsident Trump hat die Straße von Hormuz im US-Sender NBC inzwischen entgegen iranischer Aussagen als offen für den Schiffsverkehr erklärt. Auch das für die Region zuständige US-Regionalkommando CENTCOM schrieb in einem Post auf der Plattform X, die für den Handel wichtige Meerenge bleibe eine internationale Wasserstraße, die der Iran nicht kontrolliere. Es sind Männer, die in diesem Konflikt den Ton angeben. Dass die Grenzen im Nahen Osten so verlaufen, wie sie es tun, ist aber auch einer Frau zu verdanken, Gertrude Bell. Während des Ersten Weltkriegs und danach spielte sie eine große Rolle in der politischen Neuordnung der Region, die bis heute nachwirkt. Die Britin, die auch den Iran bereist hatte, war Historikerin, Archäologin und später sogar Spionin. Und ihre Erlebnisse und Erfahrungen machten sie zu einer wissenden politischen Beraterin. Sie starb heute vor 100 Jahren. Lisa Maria Röhling stellt sie näher vor.
Gertrude Bell ist 24 Jahre alt, als sie das erste Mal nach Teheran reist. Von hier regiert der Schah das damalige Persien. Bell erkundet begeistert die Stadt und ihre Umgebung und schreibt dann in ihr Reisetagebuch.
Ich habe nie gewusst, was eine Wüste ist, bis ich hierher kam. Es ist etwas ganz Wunderbares. Und plötzlich aus dem Nichts, aus einem bisschen kalten Wasser, bricht ein Garten hervor. Und was für ein Garten. Bäume, Brunnen, Becken, Rosen und ein Haus darin. Häuser wie in unserem Kindermärchen.
Diese Begeisterung für Persien und das ehemalige Mesopotamien, für die Kultur und die Menschen, sie wird Gertrude Bell ihr Leben lang begleiten. Dabei war ein Alltag voller Reisen und Abenteuer eigentlich nicht für sie gedacht. 1868 in eine britische Industriellenfamilie hineingeboren, ist Gertrude eigentlich für ein einfaches Leben als Ehefrau und Mutter bestimmt. Sie aber ist wissbegierig, wird von ihrem Vater und ihrer Stiefmutter auf eine Mädchenschule in London geschickt, darf sogar Geschichte in Oxford studieren. Überzeugt haben sollen den Vater ihre eindringlichen Worte.
Ich möchte wenigstens eine Sache von Grund auf wissen und können. Dieses dilettantische Lernen bin ich leid. Ich möchte mich ganz in etwas vertiefen.
Nach ihrem Studium begleitet Gertrude Bell verschiedene Familienmitglieder auf ihren Reisen. Allerdings haben ihre Eltern den klassischen Lebensweg für ihre Tochter noch nicht aufgegeben. Zurück in London wird Gertrude als Debütantin am Hof vorgestellt. In der Ballsaison soll sie einen Partner finden. Nach der dritten Saison gibt Bell auf. Im Film Königin der Wüste aus dem Jahr 2015 verhandelt Gertrude, gespielt von Nicole Kidman, genau dann, endlich London dauerhaft verlassen zu dürfen.
Schickt mich weg von hier, bitte. Bitte, bitte, schickt mich weg von hier nach Indien. Arabien, ganz egal wohin, bitte.
Wir werden dich wirklich von hier fortschicken müssen.
Wohin?
Wie wäre es mit Teheran?
Sie verbringt mehrere Jahre in Teheran und verliebt sich in diese Region, die der heutige Iran ist. Sie bereist über die Jahre Syrien, Mesopotamien und das Osmanische Reich. Überall will sie wissbegierig die Kultur erforschen, lernt Arabisch und Persisch, erforscht archäologische Ausgrabungsstätten, durchquert Wüsten. Gertrude Bell reist meistens allein und zu Pferd, ein Skandal in der damaligen Zeit. Die einheimischen Stammesführer schätzen ihr Wissen und ihre Sprachkenntnisse. Mit ihren roten Haaren und grünen Augen sticht sie außerdem äußerlich hervor. Sie bekommt sogar einen Ehrentitel, Tochter der Wüste. Zum Beginn des Ersten Weltkrieges ist Gertrude Bell in ihren 40ern. Ihre Entdeckungsreisen werden durch den Konflikt jäh unterbrochen. Der britische Geheimdienst und das Militär richten Büros im arabischen Raum ein. Ortskundige Experten wie Gertrude Bell sind entscheidend für die Mission. Nach dem Krieg unterstützt Bell die britische Kolonialmacht dabei, die Region neu zu ordnen. Grenzen, die sie damals mit ihrem Wissen über die arabischen Völker zieht, prägen die Region bis heute. Gertrude Bell verbringt den Rest ihres Lebens in Bagdad und widmet sich der Archäologie. Sie überwacht archäologische Ausgrabungen auf irakischem Territorium und arbeitet an einem Gesetz gegen Raubgrabungen und die illegale Ausfuhr von Kulturgütern mit. Und schließlich gründet sie 1925 das irakische Nationalmuseum, das noch heute Fundstücke aus Mesopotamien beherbergt. Nur ein Jahr später stirbt Gertrude Bell zwei Tage vor ihrem 58. Geburtstag und wird in einer großen Trauerzeremonie begraben, einer Tochter der Wüste würdig.
In Deutschland wird weiter über das Für und Wider von Grenzkontrollen diskutiert. Die Gewerkschaft der Bundespolizei warnt angesichts der Arbeitsbelastung vor einer Dauerlösung. Viele Innenminister wollen damit aber noch nicht aufhören, mit der Begründung, das gemeinsame europäische Asylsystem, kurz GEAS, wirke noch nicht. Heute vor einem Monat trat es in Kraft. Wie ist der Stand der Umsetzung und wo hakt es noch? EU-Korrespondent Andreas Meyer-Feist hat von Brüssel aus recherchiert.
Für Bundesinnenminister Alexander Dobrindt steht fest, das neue gemeinsame europäische Asylsystem bringt weniger Geflüchtete an die deutschen Grenzen. Asylverfahren und Kontrollen gibt es dann schon an den EU-Außengrenzen. Ein Stoppschild für die unregulierte Weiterreise auch in Richtung Deutschland.
Kein Durchwinken, sondern Durchgreifen muss das Motto auch dieser Politik sein.
Asylbewerber, die es nach wie vor nach Deutschland schaffen, obwohl ein anderer EU-Staat zuständig ist, werden in Sekundärmigrationszentren mit strengen Ausgangsbeschränkungen untergebracht. Entscheidend ist für Sachsens Innenminister Armin Schuster aber etwas ganz anderes. Bekommt Deutschland die Geflüchteten dann auch wirklich wieder überstellt in andere EU-Länder?
Und wenn die dann alle mitmachen, dann können wir auch über die Grenzkontrollen reden. Die stören ja auch unsere Nachbarn, das weiß ich. Nur wir haben uns seit 10 Jahren am Durchwinken gestört.
Bis dahin hofft der CDU-Politiker auf eine Verlängerung der Grenzkontrollen.
9.000 offene Haftbefehle realisiert, 1.415 Schleuser zurückgewiesen in einem Jahr, also von Mai 25 bis 26. Die Zahlen sprechen einfach für sich, was da los ist.
Aber was wurde schon umgesetzt von den neuen Asylplänen, die Grenzkontrollen überflüssig machen sollen? Im Juni ist die komplett modernisierte Version der Eurodac-Datenbank in Betrieb gegangen. Neben Fingerabdrücken werden nun auch Gesichtsbilder und biografische Merkmale erfasst. Das System dokumentiert die Bewegungen von Antragstellern zwischen den Staaten. Man sieht, wo jemand eingereist ist, welcher Staat zuständig ist und ob eine Abschiebung vorliegt. Abschiebungen müssten dann aber auch durchgesetzt werden können, fordert Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni.
Die Verordnung sieht auch die Möglichkeit vor, Rückführungszentren in Drittländern zu eröffnen. Sie folgt damit dem Weg, den wir mit Albanien eingeschlagen haben. Die Europäische Linke hat mit allen Mitteln versucht, diese innovativen Lösungen zu bekämpfen. Aber nun ist sie dank unserer Regierung zu einem Instrument für ganz Europa geworden.
Wird der Asylantrag im Schnellverfahren abgelehnt, soll direkt aus dem Grenzzentrum in den Herkunfts- oder in einen sicheren Drittstaat abgeschoben werden. Die Betroffenen erreichen die deutschen Grenzen gar nicht erst. Problem? Die Pläne für Asyl- und Abschiebezentren in Drittstaaten außerhalb der EU konnten erst jetzt beschlossen werden. Eine Allianz von EU-Staaten, darunter auch Deutschland, versucht, Absprachen zu treffen. Aktuell im Gespräch sind afrikanische Staaten wie Ruanda oder Uganda. Aber weder die EU-Kommission noch Deutschland haben bisher ein Partnerland unter Vertrag genommen. Unter anderem, weil hohe EU-Rechtsstandards kaum eingehalten werden können, sagt die SPD-Europaabgeordnete Birgit Zippel.
Und wenn ich in den letzten Jahren die Nachlässigkeit wahrnehme, mit der die Europäische Kommission ihrer Aufgabe als Hüterin der Verträge eben nicht nachgekommen ist, darf man sich schon fragen, wie das dann in Drittstaaten gelten soll.
Der zuständige EU-Kommissar Magnus Brunner kontert.
Genau hinschauen tun wir natürlich schon, weil wir sind die Hüterin der Verträge und europäisches Recht muss immer eingehalten werden. Das ist selbstverständlich.
Aber das könnte dauern. Bis dahin bleiben Grenzkontrollen eine Option. Begründung: Solange in EU-Ländern wie Italien oder Griechenland die neuen Asylzentren an den Außengrenzen noch nicht wirklich betriebsbereit sind, gibt es das Risiko von Kontrollverlusten.
Es haben die jetzigen Regeln bereits schon Möglichkeiten, indem man eben, wenn man besonders unter Druck steht, wenn die öffentliche Sicherheit unter Druck steht, dass man dann gewisse Maßnahmen setzen kann.
Man kann, man muss aber nicht, sagt der Polizeibeauftragte des Bundes, der SPD-Politiker Olli Grötsch.
Die Zahlen der unerlaubten Einreisen sind in den letzten Jahren und erst recht im letzten Jahr enorm zurückgegangen. Die Kontrolldichte an den Außengrenzen Deutschlands bleibt aber gleich.
Noch sind rund 14.000 Polizisten an deutschen Grenzen im Einsatz. Durchaus möglich, dass sie so schnell nicht abgezogen werden.
Und damit zum Sport. Heute ist Spielpause bei der WM. Als nächstes steht Dienstag und Mittwoch das Halbfinale an. In der Nacht fielen dazu die letzten Entscheidungen. Zwei Außenseiter sind nun raus, darunter Norwegen, das sich ja mit spektakulären Auftritten in die Herzen der Fans gespielt hatte. Gefeiert wurde daher trotz des Ausscheidens gegen England. Bis in die frühen Morgenstunden hat Christian Stichler in Oslo erlebt.
Es ist 3 Uhr nachts auf der Karl-Johanns-Gate im Zentrum von Oslo. Obwohl es fast das ganze Spiel über geregnet hat, rufen Tausende: hinsetzen, hinsetzen. Und dann wird trotz der Niederlage gemeinsam gerudert, wie nach bisher jedem Spiel. Mehr als 100.000 Menschen waren allein im Oslo beim Public Viewing versammelt. Norwegen feiert seine Mannschaft auch nach dem Ausscheiden gegen England. Denn viele sind sich sicher, der Fußball hat das Land verändert. Christian, ein Mann Anfang 50, hat das Spiel mit seiner Frau vor einer Großleinwand auf dem Rathausplatz gesehen. Er spricht das an, was viele Norweger denken. Es geht hier um Optimismus. Es geht um den Zusammenhalt einer ganzen Nation in unruhigen Zeiten. Das ist so gut. Für Norwegen ist dieser WM-Sommer fast schon etwas wie der Weckruf für ein neues Nationalgefühl. Dass sich Hunderttausende im Land auf den Straßen versammeln, über alle Altersgruppen und sozialen Unterschiede hinweg, ist für viele eine neue Erfahrung. Eine junge Frau, die nachts um 3 noch mit einer Freundin vor dem Schloss unterwegs ist, bringt es so auf den Punkt. Dieser Zusammenhalt, gerade hier in Oslo, das war großartig. Ich denke einfach, damit sollten wir in Zukunft weitermachen. Viele Beobachter vergleichen die Stimmung in Norwegen mit dem deutschen Sommermärchen von 2006. Auch wenn für die Norweger schon im Viertelfinale gegen England Schluss war. Vorbei ist die WM trotzdem noch nicht. Denn spätestens wenn die Mannschaft nach der Rückkehr hier in Oslo von den Fans empfangen wird, geht die norwegische Fußballparty weiter.
Auch für die Schweiz ist Schluss bei dieser WM. Doch schon der Einzug ins Viertelfinale hat in der Schweiz für Euphorie gesorgt. Immerhin war es der erste seit 72 Jahren.
Um kurz vor 6 Uhr unserer Zeit platzt er, der Schweizer Traum vom WM-Halbfinale. Es steht 3:1 für die Argentinier. Bei der Partie steht von Anfang an fest, wer Favorit und wer Außenseiter ist. Dass die Schweizer den Argentiniern das Leben trotzdem schwer machen und es bis zur Verlängerung 1:1 steht, freut viele Fans. Und das, obwohl die Schweizer ab der 73. Minute nur noch mit 10 Mann auf dem Platz stehen. Embolo muss nach einer Schwalbe vom Platz.
Wir sind super stolz. Die haben super gespielt.
Ich würde sagen, als kleines Land haben wir es, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Ja. Halbfinale wäre gut drin gewesen, aber gegen Argentinien lässt sich da nichts machen.
Ja, weil wir einfach auch Herzblut gezeigt haben und es alles probiert haben.
Ich glaube, ich würde sagen, heute enttäuscht, aber morgen definitiv stolz. Wir sind nach wie vor die kleine Schweiz.
Super Stimmung, so viel Energie. Jedes Mal, wenn die Schweiz einen Ball verteidigt hat, haben alle geschrien. Es ist wirklich, man hat zusammen wirklich mitgefühlt und das ist ein super Erlebnis.
Von unserer Nationalmannschaft können wir was lernen, sagen viele beim Rudelgucken im Kulturzentrum Bierhübeli. Kampfgeist und Team Spirit beispielsweise.
Damit steht nun auch die zweite Halbfinalpartie fest. Argentinien trifft auf England. Für die Argentinier, berichtet Oliver Neuroth, war es der dritte Duselsieg im dritten K.O.-Spiel.
Im argentinischen Radio drehen die Reporter fast durch, als das entscheidende 3:1 fällt. Im Stadion in Kansas City stehen hunderte Argentinien-Fans in einem Treppenhaus. Sie tanzen und singen. Und im Zentrum von Buenos Aires nehmen Fußballanhänger die Hauptverkehrsachse für sich ein, die Avenida 9 de Julio, und versammeln sich am berühmten Obelisken, dem spitzen Monumentalturm aus hellem Stein. Immer ein Treffpunkt, wenn es Argentinien sportlich weit gebracht hat. Wir haben das Spiel alle zusammengeschaut. Das war aufregend und jetzt sind wir glücklich, dass wir eine Runde weiter sind. Ich habe geheult, aber jetzt bin ich froh über das Ergebnis. Mir fällt es ziemlich schwer, jetzt meine Gefühle auszudrücken. Ich war unglaublich nervös. Die Mannschaft spielte mit viel Herzblut. Es war ein richtig gutes Spiel. Das Team hat Seele und Kampfgeist. Wir machen weiter so und werden Weltmeister. Dabei war dieser Sieg kein einfacher für das Team. Argentinien hat gegen die Schweiz gelitten, titelt die größte Zeitung des Landes Clarín. Das Team schoss zwar ein erstes schnelles Tor, die Schweiz konnte aber ausgleichen. Alles änderte sich, als einer der Schweizer Spieler nach Gelb-Rot vom Platz musste und die Mannschaft nur noch zu 10 spielte. Trotzdem, Argentinien schaffte es nicht, das Spiel innerhalb von 90 Minuten für sich zu entscheiden, erst in der Nachspielzeit. Ich feiere hier mit Freunden am Obelisken. Das war wirklich ein unglaublicher Abend, richtig nervenaufreibend. Das war einfach ein Gegner, an den wir bisher nicht gewöhnt waren. Es ist hart, man leidet immer sehr. Wenn Argentinien spielt, packt mich die Emotion und wir können immer noch in letzter Minute für eine Überraschung sorgen, wie auch diesmal wieder. Ich bin jetzt sehr aufgeregt, wie hoch wir die Engländer schlagen. Argentinien trifft auf England im WM-Halbfinale. Eines der geschichtsträchtigsten Duelle überhaupt. Fans erinnern sich vor allem an das WM-Viertelfinale Argentinien-England 1986, als Diego Maradona ein Tor mit seiner, wie er selbst sagte, Hand Gottes erzielte. Danach der berühmte Sololauf über den halben Platz und sein Tor des Jahrhunderts, oft als das schönste WM-Tor aller Zeiten bezeichnet. Anpfiff der Neuauflage dieser Partie ist am Mittwoch um 21 Uhr.
Ja, und tags zuvor spielt Titelfavorit Frankreich gegen Spanien. Marcel Stober aus der NDR-Infosportredaktion. Schaffen die Franzosen das?
Ja, ich würde sagen, für mich sind die Franzosen schon favorisiert da in dem Spiel. Alleine ja schon auch wegen ihren beiden Top-Torjägern Mbappé und Dembélé. Die treffen ja, wie sie wollen. Zuletzt hatten in den direkten Aufeinandertreffen allerdings die Spanier die Nase vorn. Eine Sache finde ich ja besonders schön, das letzte Pflichtspiel zwischen den beiden, das war in der Nations League letztes Jahr, das endete 5:4 für Spanien und zwar nach 90 Minuten. Also wenn dieses Halbfinale am Dienstag ähnlich spektakulär wird, ich glaube, dann hätten auf jeden Fall viele Fußballfans schon mal gewonnen. Jetzt aber erstmal rüber zum Tennis. Es gibt ja 4 Grand Slam Turniere im Jahr und theoretisch sind die ja alle gleich. Es gibt für alle auch die gleiche Zahl an Weltranglistenpunkten. Aber eines ist schon irgendwie gleicher, sag ich mal. Wimbledon, das steht einfach für Tennis, für Tradition. Dieses Turnier ist das Aushängeschild für den Sport. Und ein Wimbledon-Finale zu spielen, ist ganz oben auf der Wunschliste jedes Tennisspielers. Alexander Zverev hat dieses Finale erreicht. Der Hamburger spielt jetzt gerade gegen Jannik Sinner um den Titel. Ina Kast ist live in London dabei. Und Ina, das kann heute auch durchaus eine längere Veranstaltung werden.
Ja, das haben wir im Vorfeld so gehofft und könnte sich jetzt auch bestätigen. Knapp 2 Stunden haben wir mittlerweile hier auf der Uhr und den ersten Satz, den konnte Alexander Zverev nach mehr als 1 Stunde im Tiebreak gewinnen. Das ist also der ganz wichtige erster Schritt sozusagen, um den Pokal vielleicht noch in den Händen zu halten. Im zweiten Satz steht es jetzt 4:4, aber es ist ein Match absolut auf Augenhöhe. Es ist ein Match der starken Aufschläger. Wir haben noch keinen Break gesehen in diesem gesamten Match und du hast gerade die Bedeutung von Wimbledon auch angesprochen, Marcel. Das merkt man auch daran, wer hier so an Prominenz aufläuft, um so ein Wimbledon-Finale zu sehen. Klar, Prinz William ist hier, weil der nachher den Pokal überreichen wird. Aber auch Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich das nicht nehmen lassen, ist hier eingeflogen heute mit seiner Frau Charlotte. Er sitzt in der Royal Box. Dazu natürlich Hollywood-Größen wie Nicole Kidman oder Ben Stiller. Also die sehen alle hier dieses Wimbledon-Finale 2026 und aus deutscher Sicht eben sehr, sehr gut, dass Alexander Zverev weiterhin so mutig und druckvoll spielt wie im gesamten Turnier schon. Er macht das wirklich richtig stark, hat jetzt wieder 2 Spielbälle und kann hier gleich mit 5:4 in Führung gehen im zweiten Satz.
Vielen Dank nach London. Ina Kast live vom Center Court. Bei der Tour de France haben sich die Radprofis nach 9 Etappen jetzt endlich mal einen Ruhetag verdient. Aber erst morgen, heute wurde noch gefahren, etwas mehr als 150 Kilometer. Steffen Gahr berichtet aus Frankreich.
Er war mutig, er war clever, er hat gekämpft und dem Druck standgehalten. Mathieu van der Poel attackierte am letzten Berg des Tages. So verkleinerte er die Ausreißergruppe. Zu viert fuhren sie Richtung Ziel. Und auf der Zielgeraden, der mehrfache Paris-Roubaix-Sieger und Crossweltmeister aus den Niederlanden vorneweg, van der Poel drehte sich immer wieder um und setzte dann 300 Meter vor dem Ziel an und raste zum Sieg. Ich war mir nicht so sicher im Finale. Ich habe viel Kraft gebraucht, um die Lücke zum Feld aufrechtzuhalten. Die haben von hinten viel Druck gemacht. Die Straßen waren Horror für Ausreißer. Gegenwind den ganzen Tag. Wir haben gekämpft und ich bin glücklich, dass es geklappt hat. Und das mit einem perfekten Timing. Die Favoriten kamen nur 6 Sekunden hinter van der Poel ins Ziel. Bei den Favoriten auch Florian Lipowitz dabei. Aber während die anderen Top-Teams mit Helfern vertreten waren, waren Lipowitz und sein Co-Kapitän Remco Evenepoel lange Zeit auf sich gestellt. Ohne Wasserträger und das bei Temperaturen bis zu 40 Grad.
Ja, es war einfach ein super harter Tag und ich glaube, da kann man keinem Vorwurf machen. Jeder ist super gefahren. Das ganze Team schon die ganze Woche hat einen guten Job gemacht. Und ich glaube, da können wir mega happy sein. Und ja, wir haben uns vorne gut verstanden. Wir haben genug Flaschen und Eis gehabt, deshalb war das dann absolut gar kein Problem.
In der Gesamtwertung geht Lipowitz als Siebter in den Ruhetag. 30 Sekunden liegt er hinter dem Podium. Im gelben Trikot fährt weiter souverän Tadej Pogacar. Der Slowene hat fast 3 Minuten Vorsprung auf den Dänen Jonas Vingegaard.
Wir haben mit Fußball angefangen, wir enden mit Fußball. Bundesligist Werder Bremen ist heute in die neue Saison gestartet. Trainingsauftakt an der Weser. Heiko Neugebauer.
Freundlich empfangen von etwa 300 bis 400 Zuschauern absolvierte Werder den ersten leichten Aufgalopp für die neue Saison, in der man mit dem Abstieg möglichst nichts zu tun haben möchte, wie Sportchef Clemens Fritz betonte. Einige der Neuzugänge waren zum Auftakt mit dabei, es dürfte aber bis Ende August noch einige Veränderungen im Kader geben. Ein Außenspieler und vor allem ein Stürmer werden noch gesucht. Erstes Testspiel ist am kommenden Sonntag beim TSV Verden. Am Tag danach reist die Mannschaft zum Trainingslager ins Zillertal nach Österreich.
Und dann stehen auch noch eine ganze Reihe an Tests an, bis dann am 22. August im DFB-Pokal das erste Pflichtspiel auf die Bremer wartet.
So viel vom Sport mit Marcel Stober. Das waren die Themen des Tages heute mit Ulrike Heckmann. Die Sendung gibt es auch als Podcast, unter anderem bei ARD Sounds. Ihnen einen schönen Abend.